es ist halt ein lächelnder, wunderschöner Beweis, dass manches aufgeht und dass es einfach Regionen gibt, auf die man bauen muss und bauen sollte, weil es sind halt so die letzten Biodiversitätsfestungen.
2025. Es war ein wildes Jahr in vielen Hinsichten. Politische Missstände, Naturkatastrophen, Krieg. Das ist zumindest eine Art, auf dieses Jahr zurückzuschauen. Und klar, wir können uns darauf konzentrieren, was alles schiefgelaufen ist. Können wir. Wir können aber auch unseren Blick auf das richten, was gut gelaufen ist, was es zu feiern gibt. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aileen Wegner und heute schauen wir gemeinsam auf die Erfolge im Bereich Naturschutz aus dem Jahr 2025 und wir feiern ein wenig. Das mache ich nicht allein, sondern mit Katrin Samson, Vorständin für den Bereich Naturschutz beim WWF. Hallo Katrin.
Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Es war wirklich ein bewegendes Jahr, das liegt jetzt hinter uns und rund um das Jahresende schaut man sich ja gern das vergangene Jahr an. Welche Gefühle kommen aktuell bei dir hoch, wenn du auf das letzte Jahr zurückschaust?
Ich glaube, es ist Staunen. Also das Jahr hat ja wirklich hart angefangen, so auch mit unserer Regierung und Regierungsbildung. Also ich habe das Schlimmste befürchtet und vieles von dem Schlimmsten auch eingetroffen. Und trotzdem muss ich sagen, gehe ich aus dem Jahr raus und denke mir, wow, es ist doch echt eine ganze Menge möglich. Also wir als WWF, aber auch mit Partnern und einfach so in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, dieses The Break in the Wall zu finden und zu sagen, okay, und wo genau durchbohrt man diese dicken Bretter? Und dass uns das auch dieses Jahr gelungen ist, obwohl die Vorzeichen wirklich, wirklich schlecht standen und stehen. Aber ich gehe nicht negativ aus dem Jahr.
Nein, weil wir haben ganz viel wirklich zu feiern. Ja. Da hast du mich auch drauf aufmerksam gemacht in unserem Vorgespräch. Und lass uns auch mit einer richtig großen Erfolgsgeschichte starten. Und zwar, oder mit mehreren eigentlich, das Meer. Das Meer können wir dieses Jahr feiern. Das Meer feiert mit uns. Was war da los?
Also das Meer ist ja so ein bisschen der Missing Link, ne? Wir haben ja eigentlich noch nie, zumindest so in der Geschichte von großen globalen Abkommen, so viele Abkommen, wie wir bereits haben. Also wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen, wir haben das globale Biodiversitätsframework, wir haben eine Plastikresolution und jetzt kommt so dieses, das wichtigste oder eins der wichtigsten Ökosysteme dieser Welt, die Meere. Und da hat 2025 schon ganz schön viele Lücken geschlossen. Also zum einen ist es wirklich ein historischer Umweltdeal, wenn man so in diesem Slang bleiben möchte, ist das WTO-Abkommen. WTO klingt das nicht so wahnsinnig sexy, aber es tangiert und sozusagen adressiert eigentlich alles, was nicht nachhaltige Fischereisubventionen betrifft. Also dort, wo der Staat sozusagen auch mitverantwortlich ist, dass wir eben unreguliertes, nicht nachhaltiges, undokumentiertes und zum Teil auch illegales Fischereivorkommen in den Meeren sehen. Und das WTO-Abkommen reguliert das einfach und schützt sozusagen damit auch die Bewohner der Meere. Also das ist sozusagen ein Abkommen, das wir haben gegen Überfischung. Dann haben wir ein zweites Abkommen, was sich mit dem Hochseeabkommen, wie es heißt, BB&J, das klingt schon ein bisschen attraktiver als WTO, finde ich.
Ja, man sagt ja, WTO ist auch schon wieder
besser. Ist schon ein bisschen besser. Aber jedenfalls, was heißt das? Die Hohe See ist ja eigentlich so Niemandsland, ne? Und Niemandsland heißt ja auch, dann kann man auch irgendwie alles machen, weil es gehört niemandem. Und bisher war das in den Meeren gar nicht möglich, auch zum Beispiel Meeresschutzgebiete auszuweisen. Mit dem Hochseeabkommen gibt es ein neues globales, so ein Meeresaktionsplan, der sozusagen auch festlegt, dass Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden können, was sozusagen diesen Schutzaspekt einfach gut schließt. Ein dritter großer Erfolg, sind nämlich einige mehr, also vier und zwei kommen noch. Ja. Ein dritter großer Erfolg, der ist jetzt ja erst recently die CITES-Konferenz, ne, Weltartenkonferenz, und wo zum ersten Mal jetzt einfach auch einige Hai- und Rochenarten vom Handel ausgeschlossen worden sind. Es ist ja für mich unfassbar, dass es überhaupt noch Haie gibt. Also man hört, jedes Jahr werden 1 Million Haie einfach gefischt, getötet oder einfach aus dem Meer geholt oder als Beifang irgendwie enden sie. Also dass dieser Handel jetzt einfach, dass diese Tür ist geschlossen. Und dass andere auch Handelsverbote nicht geöffnet worden sind. Ne? Also auch zum Beispiel der Handel mit Elfenbein von Elefanten und Nashörnern. Ne? Oder auch gerade was Teile von Giraffen und so weiter anbelangt. Also man hat manches auch, obwohl die Idee da war, man hat es nicht aufgemacht. Das ist auch ein Erfolg. Also Sachen nicht wieder aufzumachen, ist auch super. Mhm. Und ein vierter Punkt, der ist vielleicht ein bisschen abstrakter, aber der ist hochrelevant, weil er eine große Signalwirkung in die Welt sendet. Das ist, dass Norwegen bekannt gegeben hat, dass sie ihre Tiefsee Bergbaupläne sozusagen da für 4 Jahre pausieren. Also es heißt auch die Vergabe von Lizenzen, das ist ein bisschen komplexer, da reinzugehen. Aber das war einer Norwegen, ist einer der größten Treiber, was so Tiefseebergbau anbelangt. Ja. Und dass die sagen, nee, wir machen 4 Jahre Pause, das macht natürlich anderen Ländern es extrem schwierig, an manchen Plänen festzuhalten. So. Und das ist schon in Summe schon spektakulär.
Wie kam es jetzt zu diesem Sinneswandel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir, ich glaube, was wichtig ist, und das ist vielleicht das, worum es auch so geht. Also ich finde, für uns, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Es gibt gar keine Alternative zum Handeln. Was soll man denn sonst machen? Und da zu sehen, dass Erfolge, dass es nicht einfach so passiert, als Norwegen hat ja noch, ich glaube 2023, 2024 ganz stark dafür plädiert, ist nicht mal ein Jahr her, ja. Zu sagen, hey, lasst uns das öffnen, wir müssen sozusagen ne Vergabe von Lizenzen und Tiefseebergbau vorantreiben.
Ja, weil daran kann ich mich erinnern.
Und dann war aber halt einfach, dann sind es schon so zivilgesellschaftliche Organisationen, es sind ja Umweltschutzorganisationen, es war auch die Bevölkerung, die sagt, nee, stopp, das geht so nicht. Und ich glaube, dieses sich da einfach auch nicht so overrulen zu lassen und sich da auch nicht so einfach so an die Wand nageln zu lassen, sondern da auch einfach Haltung zu zeigen und da immer und immer wieder und über alle Kanäle da auch Einhalt zu gebieten, hat dann eben trotzdem auch Erfolg, auch wenn wir manchmal so auf die Nicht-Haben-Seite gucken. Aber es gibt einiges auf der Haben-Seite. Und das sind so Beispiele, wo man so sieht, hey, wir müssen stehen bleiben, wir müssen raus aus dieser reaktiven Ecke. Mhm. Ne, es geht darum zu sagen, wir müssen da einfach Meilensteine da irgendwie und auch Grenzen setzen, um zu sagen, nee, über diese Linien darf es nicht gehen. Mhm.
Wir haben auch ein anderes schönes Projekt. Wenn wir mal auf unsere eigenen Gewässer schauen, in die Ostsee, Geisternetze, da haben wir Tonnen von geborgen. Ja. Nimm es mal mit. Erstmal, was sind Geisternetze, für alle, ja, die es noch nicht gehört haben?
Ja, Geisternetze sind ja so herrenlose Fischereinetze und die geistern einfach so, also ziellos durch die Meere. Warum landen die im Meer? Aus unterschiedlichen Gründen. Die werden einmal als Müll achtlos über Bord geworfen. Manche werden vom Wind einfach über Bord geweht. Jedenfalls landen davon Millionen. Also das sind nicht nur so ein paar, sondern wirklich Millionen im Meer. Und weil sie so geistern und dann fischen sie sozusagen ziellos einfach auch weitere Arten aus dem Meer. Also das sind dann zum Teil, ob das Tauchvögel sind, ob das zum Teil aber auch Wale sind, ob wir das einfach mit Robben, kennen ja auch diese Bilder, wo die Robben so eingekastelt in irgendwelchen Fischereinetzen gefunden werden. Und der WWF hat sich seit 2013 mit diesen Fischereinetzen, diesen herrenlosen sogenannten Geisternetzen beschäftigt. Und dann gab es nochmal schon so eine Revolution, und das war so die Ortungstechnik mit Sonar. Also man kann nicht einfach ins Meer springen und sagen, suchen wir mal ein Geisternetz. Netz,
ne? Bisschen anstrengend.
Wesentlich schwierig. Einfacher mit Schiffen zu fahren und so sozusagen die Meeresoberfläche da auch abzugrasen, sage ich jetzt mal, um zu gucken, sind da Netze, wo man dann eben, die dann geborgen werden können. Und da wurden jetzt in den letzten 6 Jahren wurden 35 Tonnen geborgen. Ne? Und das sind schon wahnsinnige Zahlen. Das Schlimme ist vor allem an diesen Geisternetzen nicht, dass die irgendwie einfach ziellos fischen, sondern dass, wenn die sich dann im Meer zersetzen, dann eben als Mikroplastik, das ist das zweite große Thema, was die Meere beschäftigt, dann irgendwo einfach halt absetzen im Meer und das Ökosystem einfach kaputt machen. Da sind wir auch so ein bisschen bei KI, ne? Jetzt müsst ihr wahrscheinlich warten, bis du das anmoderierst, aber ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Also das ist natürlich spannend, weil man ja vielleicht so in diesem Zeitalter von KI und von neuer Technologie und Innovation vielleicht denkt, na, der Naturschutz, der ist da wahrscheinlich ein bisschen behäbig und bei uns dauert alles lang. Das stimmt auch, weil die Natur braucht für manches einfach auch länger. Gerade bei diesen Geisternetzen ist das wirklich spektakulär, weil wir mit Partnern wie zum Beispiel Microsoft oder Accenture, die bieten halt einfach Plattformen, ne? Das sind natürlich die Technikexperten, die uns das irgendwie natürlich auch zur Verfügung stellen können. Über diese Plattform, es gibt dann die sogenannte Ghost Net Zero AI, also künstliche Intelligenz, wo andere, die eben auch Daten im Meer erheben, also es kann ja von der Wissenschaft sein, das sind vielleicht aber auch welche, die in der Windenergie arbeiten und so weiter, das mit ihren Zustimmung, wenn sie diese Daten, also diese Ortungsdaten, diese Sonardaten eben auf diese Plattformen einspeisen, dass man halt noch viel, viel mehr Hinweise auch bekommen kann, wo gibt es Geisternetze, weil die KI sogar markieren kann, wo es vielleicht Hinweise geben könnte auf das könnte eventuell ein Geisternetz sein. Und natürlich, je mehr Daten der WWF, aber auch andere Partner, also mit hier einfach erheben kann oder zur Verfügung gestellt bekommen kann, desto mehr kann geborgen werden. Und das ist zum Beispiel so ein wirklich revolutionäres Technikereignis, muss man auch einfach sagen, was den Naturschutz auch wirklich viel effizienter macht und dadurch halt auch effektiver macht.
Ich glaube, ein Punkt, den wir jetzt nochmal erklären müssen, welche Rolle die KI jetzt in diesem Szenario hat. Also wir scannen den Boden ab, den Meeresboden, nach Geisternetzen, aber was macht die KI dann?
sie kann halt wahnsinnig gut trainiert werden, ne? Und wenn sie halt einfach, sie kann halt wesentlich schneller, wenn sie gut trainiert ist und immer weiter auch dazulernt, das ist ja das, was sie so spektakulär gut macht, ist sie natürlich wesentlich schneller in der Auswertung von Daten. Also wo normal ein menschliches Auge durchscreent, ne, und sich überlegt, könnte sein, wo die KI einfach das, wenn sie gut trainiert ist und natürlich zunehmend immer trainierter wird, natürlich wesentlich schneller ist und wesentlich besser dann auch zum Teil einfach ist in der Qualität.
Wir haben auch noch ein tolles Projekt in der Ostsee, was dieses Jahr gestartet ist, wo wir KI einsetzen. Stichwort Robben.
Ja, die Kegelrobben.
Die Kegelrobben.
Das ist natürlich auch süß, ne?
Ja, aber, absolut.
Ja. Für uns ist es wichtig, der Naturschutz erhebt ja gerne Daten. Das muss er auch, weil wir wissenschaftsbasiert arbeiten und weil für uns im Naturschutz ist es wichtig, wenn wir gute Daten haben, können wir gute Maßnahmen setzen, um zu schützen. Also die sind verlinkt mit Daten und die Daten sind unsere Indikatoren, auch um zu sehen, sind die Maßnahmen, die wir umsetzen, erfolgreich. Und deswegen ist gerade so die, gerade wenn es um Bestandsaufnahmen geht oder Zählungen von Kegelrobben, das ist eben das Beispiel, das du auch erwähnt hast, ist die KI einfach gut, weil sie sozusagen, wenn man aus der Luft sozusagen Daten erhebt, auch hier sehr, sehr schnell ist in der Datenauswertung. Auch da werden Luftbildaufnahmen und sozusagen Zählungen, die in Daten resultieren, durch KI eben wesentlich schneller ausgewertet, wo man nochmal gut sehen kann, okay, nehmen die Populationen von Kegelrobben, nehmen die zu oder nehmen sie ab oder sind sie auch an anderer Stelle zu finden, um da dann auch wieder, also halt einfach datenbasiert auch Maßnahmen setzen zu können, wie gesagt. Das ist auch ein schönes Projekt. Ist auch halt ein sehr anfassbares Projekt, wo man einfach auch sieht, hat das Erfolg. Und die KI ist halt immer Mittel zum Zweck. Also sie ist ja kein Ziel in sich, aber sie ist ein wahnsinnig gutes Hilfsmittel, was man nutzen kann. Und vielleicht noch so ergänzend ist es für uns einfach so, man kann etwas gerade zu Monitoring-Daten, also Monitoring heißt sozusagen Auswertung von bestimmten erhobenen Naturschutzdaten betrifft, man kann das natürlich auch kompensieren, indem man sagt, man hat Manpower. Die KI ist natürlich auch ein günstiges und ein sehr, sehr gutes Instrument, es zu nutzen und zu sagen, die Finanzierung für Manpower kann man einsetzen, entweder dort, wo man sie auch nochmal anders braucht oder eben dann auch halt nochmal in Naturschutzmaßnahmen. Das heißt, sie ist für uns so ein Effizienztool, was sicherlich gut überprüft werden muss und wo man sehr verantwortungsvoll mit Daten umgehen muss. Also KI lügt auch, ohne rot zu werden, das wäre ja ein süßer Spruch. Man kann nicht nur einfach alles KI überlassen, aber just saying, es ist einfach ein wahnsinnig wertvolles Instrument, was uns einfach schneller macht und handlungsfähiger dadurch auch macht.
Uns unterstützt auf jeden Fall bei der Arbeit und es nicht ersetzt. Du sagst ja, eine KI lügt, ohne rot zu werden. Ja. Finde ich sehr schön. Werde ich mir definitiv merken und zwischendurch mal immer wieder einstreuen. Ja. Aber das ist es genau, mit gesundem Menschenverstand sich diese Unterstützung zunutze machen, um eben die Natur weiter zu schützen. Wir haben aber auch außerhalb des Meeres KI-Projekte, die wir nutzen. Was gibt's da noch, wo wir das
haben? Wir arbeiten ja auch auf dem Land, ne?
Ja.
Also WWF ist ja auf dem Land. Und ein Beispiel, was vielleicht nochmal auch echt nochmal eine große Herausforderung darstellt, sind die Waldelefanten im Kongobecken. Wie der Name sagt, kommen im Wald vor. Anders als Savanne-Elefanten sind so Waldelefanten wahnsinnig schwierig oder wesentlich schwieriger zu zählen. Also sind einfach, der Regenwald im Kongobecken ist einfach dicht. Also selbst wenn man drüber fliegt, sieht man nichts. Und was man arbeitet natürlich dann dort in solchen Waldgebieten, vor allem mit Kamerafallen, also es sind so Infrarotfallen, die sind so links und rechts, gerade von gegenüberliegenden Bäumen und so weiter aufgestellt. Und wenn eine Art oder eben auch anderes durchläuft, dann macht es halt ein Foto und man sieht, was da überhaupt passiert. Auch hier werden diese Daten, das sind Millionen Daten, die mit diesen Kamerafallen halt erhoben werden, ausgewertet mit KI und sie werden aber auch trainiert. Also zum Beispiel mit Algorithmen, dass man Daten von bekannten Elefantenpopulationen, zum Beispiel aus dem Sanga-Sanga-Gebiet, da einspeist. Und die KI so trainiert, dass sie zum Beispiel auch anhand von bestimmten Merkmalen erkennt, hey, das sind andere Elefanten, ne? Die sind noch nicht im System oder die sind vielleicht plötzlich auch, kommen die in Gebieten vor, wo vorher noch keine irgendwie jetzt bekannt geworden sind oder irgendwie beobachtet worden sind. Und da auch ist es auch etwas, was gerade besprochen mit Manpower und so weiter, was natürlich ein wahnsinnig tolles, unterstützendes Instrument ist, um hier einfach nochmal auch ein besseres Verständnis auf der einen Seite zu bekommen über die Entwicklung von Waldelefantenpopulationen. Ich meine, ich glaube, die meisten wissen, es sind wahnsinnig bedroht durch Wilderei, also aufgrund des illegalen Elfenbeinhandels. Aber auch zu sehen, wie ist das Wanderverhalten von Elefanten, wohin wandern sie und was beeinflusst sozusagen auch ihre Bewegungsmuster.
Mhm. Auf das Thema Elfenbein möchte ich gleich gerne noch ganz kurz eingehen. Vorher aber nochmal, um das Thema KI abzuschließen. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ich weiß, wir machen gerade einen Rückblick, aber trotzdem müssen wir jetzt einmal kurz über die Zukunft reden. KI, Naturschutz, wo glaubst du, gibt es noch Potenziale, wo kann es noch hingehen, wenn du auch so ein bisschen Wunschkonzert spielen darfst?
Ich kann so ein Beispiel, ich habe, manche wissen es ja, ich habe lange im Tigerschutz gearbeitet und auch da mit vielen Kamerafallen. Und da achtet man halt dann immer auf die Art in den Kamerafallen, für die man die Kamerafallen aufgestellt hat. Aber ganz viele andere Daten gehen ja einfach, die werden halt nicht beachtet. Es gibt ja andere Wildkatzen oder andere Arten, die werden genauso relevant. Und diese Datennutzung, ich fand es immer wahnsinnig bedauerlich zu sehen, was da einfach sozusagen einfach ausrangiert wird, wenn man halt sagt, wir gucken uns nur Tiger an. Okay, aber die anderen Arten, die da durchwandern, ne, und die anderen sozusagen auch Daten, die nutzbar sind. KI hat sicherlich die Geschwindigkeit und hat einfach die Intelligenz auf Dauer, eben auch vielleicht andere Arten, ne, die so ein bisschen durchs Raster fallen oder die vielleicht auch gar nicht so eine Beachtung finden, die aber auch wahnsinnig wichtige Indikatoren sind für intakte Ökosysteme, damit aufzunehmen, anders aufzuwerten, andere Hinweise zu geben. Also ich glaube, KI kann, wenn sie gut trainiert ist und wenn sie verantwortungsvoll genutzt wird, auch einfach uns helfen, dass wir nochmal eine ganz andere, eine holistischere Betrachtung haben, was Ökosysteme anbelangt, ne? Und nicht vielleicht nur die 2, 3, 4, 5 Arten, die wir als relevant empfinden, sondern auch nochmal andere Arten da zusammenzubringen und vielleicht auch mehr Dynamiken abzuzeichnen. Das glaube ich, vielleicht noch ein zweites Beispiel, dass KI uns auch nochmal viel besser vielleicht auch in der Modellierung auch von Trends und wohin führen manche Dynamiken, die wir einfach in der Schnelligkeit nicht so gut erfassen können, vielleicht sozusagen aufzustellen und vorzulegen unter der Nutzung von Daten, so dass es nicht einfach nur Fantasie ist, sondern sozusagen halt auch einen Datenbezug hat, zu sagen, ich habe die und die Daten und wenn ich die in die Zukunft ziehe, was man jetzt auch schon macht als Trendforschung, dann wird es da und dahin führen. Ich hoffe, dass wir damit vielleicht nochmal in eine andere Spürbarkeit und auch in eine andere Vorstellungskraft bekommen, was es eigentlich so heißt, wenn wir Ökosysteme einfach so auseinanderpflücken. Ich glaube, dass wir da einfach noch viel Wissenslücken haben und ich glaube, dass da KI helfen kann.
Spannend. Ja, ich bin sehr gespannt, da, was das angeht und ich hoffe, dass wir da ganz viel noch drüber berichten können, weil wir schon so viel tun. Schließen wir das Thema KI ab und springen wieder zurück zum Thema Elefanten und Elfenbein, weil da haben wir auch einen wunderschönen Erfolg zu verzeichnen.
Ja.
Nimm uns gerne da einmal mit.
Wir haben eine riesengroße Kampagne unternommen. Warum ist Kampagne wichtig mit Elfenbein und Elefanten? Es ist einfach immer noch so, dass die Nutzung von Elfenbein einfach in unterschiedlichen kulturellen Aspekten einfach eine große Relevanz hat, vor allem in China oder auch in Vietnam, also in Südostasien. Und es da einfach ein wichtiger Teil ist, aufzuklären. Also gar nicht zu verbieten, sondern einfach auch aufzuklären. Mhm. Und wir haben eine riesengroße Kampagne gefahren, sagt man das, glaube ich, so in richtig, und einfach auch nochmal aufmerksam gemacht. Also auf die sozusagen Gefährdung, die durch Elfenbeinnutzung oder auch sozusagen den Verkauf und den Handel von Elfenbein irgendwie zurückzuführen ist. Und die, ich glaube, wir haben 273 Millionen Menschen erreicht, was unfassbar viel ist. Und da hat sich wirklich ein Teil dieser Kampagnen erreichten oder die sozusagen auch die Kampagne begleitet haben, dazu committed zu sagen, nee, wir sprechen uns dagegen aus. Das ist ein starkes Wort. Also vielleicht, wer so ein bisschen in asiatischen Kulturen gearbeitet hat, das ist so ein konkretes Nein. Also zu sagen, ich nutze es nicht mehr. Das ist ja ein Commitment, auf das man gut bauen kann. Wo man sagen kann, okay, gut, wir haben sozusagen mal einen ersten Trittstein, einen ersten Meilenstein, auf den man irgendwie auch weitergehen kann. Und das ist insofern, ich habe das vorher schon gesagt, ich habe, ob wir darüber reden sollen, weil natürlich nur eine erfolgreiche Kampagne macht den Elfenbeinhandel nicht weniger, aber man sieht durchaus, dass diese Bewusstseinsbildung, die wir haben und einfach auch die Auseinandersetzung damit zumindest den Effekt hat, sich damit zu beschäftigen, woher kommt das Elfenbein, das, was ich da sozusagen kaufe oder auch gerade, ne, das ist vor allem Touristen, die kommen und sagen, ach, das ist vielleicht ein schönes geschnitztes Andenken oder das ist ein schönes Souvenir, das nicht mit, einfach ein Bewusstsein zu bilden für die Menschen, die jetzt in China leben und die vielleicht einen anderen kulturellen Bezug haben, aber vielleicht auch die jetzt einfach gar nicht das Wissen haben und vielleicht einfach nur als Touristen oder manchmal auch als Geschäftsleute, das ist auch ein großes, ne, das wird oft als Geschäftsgeschenk überreicht, dass man darüber einfach aufklärt und sagt, hey, ihr, also einfach nicht zu sagen, kauft es nicht, aber zu sagen, hey, wenn ihr das kauft, das ist das, was sozusagen hinten dran hängt und das ist der Impact, den er hat. So, und wo dann einfach viele dann doch, glaube ich, einfach mit einem anderen Bewusstsein anders handeln. Und das ist der Anfang von allem, dass wir es ein bisschen anders verstehen und dann, dass es unser Handeln beeinflusst.
Absolut. Ich habe das im CITES-Podcast erzählt, den kann ich euch auch gerne verlinken, da geht es nochmal um Artenhandel, dass ich das früher aus den 90ern noch kenne, wenn man zu den Nachbarn gegangen sind und so, oh, das sind unsere Figuren aus Elfenbein und ich das damals sehr bewundernswert fand, weil wir sowas nicht hatten. Und mittlerweile würde ich denken, uff, also das stellst du dir noch dahin, würde ich nicht mehr machen. Also das ist schon alleine in meiner Lebenszeit sich ein wahnsinniges Umdenken jetzt kreiert hat. Das ist richtig schön.
Das stimmt, absolut. Sehr.
Und das wird sich ja dann auch auf die Elefanten auswirken. Also Elefanten sind happy. Und noch eine Art ist happy, die Meeresschildkröte. Denn die Zahlen haben sich erholt, von stark gefährdet auf nicht gefährdet herabgestuft. Eine Verbesserung um gleich 3 Kategorien auf der roten Liste. Was hat diese Erholung möglich gemacht?
Das ist eine Meeresschildkrötenart, das ist die grüne Meeresschildkröte. Und man muss sagen, warum sind diese Beispiele so wertvoll? Für mich sind die Beispiele so wertvoll, weil wir in so einer Zeit leben, wo vielleicht mancher sich fragt, ach, lohnt sich das? So lohnt sich das, den Müll aufzuheben, oder lohnen sich Aktivitäten? Es ist doch eh alles umsonst. So. Und das ist ja etwas, wo ich so denke, oh, das ist diese Art von Resignation oder diese Art auch irgendwie so, dass man denkt, ich habe keine Selbstwirksamkeit. Das ist, glaube ich, das, was es so fürchterlich deprimierend machen könnte. Sind wir aber heute nicht und bin ich grundsätzlich nicht. Wichtig ist, an so einem Beispiel zu zeigen, die haben sich deswegen erholt, das ist das Engagement von unglaublich vielen unterschiedlichen Partnern. Ne, dass man zum Beispiel so die Plätze sozusagen besser schützt, wo die Meeresschildkröte ihre Eier legt, ne, dass die irgendwie, dass die Schlüpflinge sozusagen das Meer erreichen, wenn sie sozusagen aus ihren Eiern schlüpfen. Dass man sicherstellt, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, die Touristen 380 irgendwie liegen und Sonnenschirme aufstellen. Dass man schaut, dass zum Beispiel die geschlüpften Meeresschildkröten, die orientieren sich am Mond. Ne? Mhm. Und sie sozusagen, vor allem nachts, bewegen sie sich zum Meer, weil sie dem Mond folgen. Manchmal ist aber die Beleuchtung an diesen Stränden so grell und so hell, dass sie die Orientierung verlieren. Ja. Sie finden das Meer nicht. Vielleicht auch so einen Wissensvorsprung zu nutzen, und das zeigt sich eben in so einem Beispiel, in so einem Erfolgsbeispiel total gut, zu sagen, es sind dann eben solche Maßnahmen, die halt dann einfach einen Erfolg haben. Wo man sagt, naja, komm mal, so Meeresschildkröten schützen für ein paar Wochen, was bringt das schon? Ja, es bringt eine Menge. Ja, und über die Jahre hinweg ist es dann eben, dass sich dann manche Arten eben auch erholen und nicht nur alles verschwindet, sondern dass man sieht, oh, von stark gefährdet zu nicht gefährdet, ist ein wahnsinnig weiter Weg. Dazwischen passiert jahrelang eine Menge. Und aber das, was da passiert, das machen Menschen. Ja, das ist, also das sind Enabler dabei. Und das ist, glaube ich, so wichtig, warum das relevant ist, was wir tun und mit wem wir es tun.
Aber ich finde auch gerade, was du gesagt hast, das sind unglaublich schöne Beispiele, die schnell umsetzbar sind. Mm. Ne, so von wegen, oh ja, das dauert irgendwie 20, 30 Jahre, bis sich ein Gebiet oder sowas erholt und dass wir deswegen nicht hin dürfen. Aber dass ich mich genau an diesen Strand jetzt nicht hinlege, dass die Lampen nachts ausgemacht werden, das sind so Sachen, die man unfassbar schnell umsetzen kann und die man eigentlich lange drüber nachdenken muss und relativ schnell Erfolge sieht, wie Meeresschildkröten, Jungen, Gott, das ist ein langes deutsches Wort, dass es mehr gibt und dadurch die Zahlen wieder steigen. Wir haben noch eine Art, wo es mehr Jungen gibt. Wir springen wieder zurück nach Deutschland zu den Luchsen. Wir haben mittlerweile 200 Luchse wieder zurück in Deutschland. Der WWF ist ein ganz, ganz großer Enabler in dem Bereich. Was machen wir genau hier?
Also das eine ist ja eine Art zu haben in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, und das andere ist aber eine Art auch zu ermöglichen oder sozusagen Trittsteine zu schaffen, damit sich die einzelnen Artgenossen auch finden. Ne? Also ein einzelner Luchs im Wald, der macht halt noch keinen Nachwuchs, das weiß jetzt auch jeder, und die müssen sich auch finden und nicht nur, dass sie sich finden, sondern es ist auch wichtig, dass sie sich mit einer bestimmten Vielfalt finden, weil es sonst so eine genetische Isolation gibt. So. Ja. Dann ist auch schon vorbei mit Biologie. Diese Trittsteine zu schaffen und zu schauen, dass das Luchs in dem Fall von dem einen Trittstein zum nächsten Trittstein kommen, und wir haben so manche Trittsteine, wir haben im Harz, wir haben es im Pfälzer Wald, wir haben den Bayerischen Wald und jetzt auch den Thüringer Wald. Das sind diese wichtigen Trittsteine, die sozusagen durch Deutschland sich jetzt einfach Team, wo der WWF sehr intensiv dazu arbeitet, um zu schauen, dass diese Trittsteine erstens ökologisch intakt sind, dass sie einen guten Lebensraum darstellen, aber dass sozusagen auch die Verbindungsachsen sozusagen zwischen diesen Trittsteinen, dass die intakt sind oder so, auch dann genutzt werden von Luchsen, so dass sie sich fortpflanzen können und vermehren können. Und da hat der WWF ja sicherlich eine tragende, wichtige Rolle jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und verbindet aber vor allem, ich denke, der WWF, wir sind vor allem auch ganz viel Plattform. Wir sind die Organisation, die halt wichtige Partner zusammenbringt, und die kommen dann eben aus der Politik, die kommen aus der Gesellschaft ganz stark. Die Gesellschaft lebt mit diesen sozusagen wieder zurückkehrenden Arten, aber natürlich auch mit Wirtschaft, mit wirtschaftlicher Nutzung und dann eben auch mit anderen Umweltschutzorganisationen, ob das der NABU ist oder BUND. Wir sind da so sozusagen eins, aber das mag auch alles gut orchestriert sein und mit guten Daten auch da wieder unterminiert sein, dass irgendwie, dass man da die richtigen Schritte setzt.
Absolut wichtig und richtig. Ich möchte bei dem Thema Baby noch kurz bleiben.
Ja, ich weiß, das mag der WWF so gerne.
Offiziell sind sie auch keine Babys, sondern Jungen. Ja. Trotzdem, Leopardenbaby, Jungtier, haben wir entdeckt. Es gab ein Foto aus dem Kaukasus. Wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut. Mhm. Warum?
Ach, weil das sind schon wirklich wahnsinnig einzigartige, seltene Aufnahmen. Das ist einfach, muss ich gleich selber grinsen. Also das ist halt einfach, das passiert halt ganz selten, dass man das erlebt. Und das ist, also gerade in Armenien, ne, in dieser Kaukasus-Ökoregion, das ist ja so Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Wir sind da seit Jahren auch mit den Partnern vor Ort am Arbeiten. Und da geht es halt immer in diesem, das ist halt immer dieser Handshake, dieser enge Schulterschlag zwischen Ökosystemschutz und Artenschutz. Und wenn dann die Art einem Recht gibt, dann ist das halt ein Geschenk. Also wenn die Art sagt, hey, ich habe hier ein Ökosystem, in dessen sozusagen Gegebenheiten ich mich fortpflanze. Also erstens, weil ich Partner finde, mit denen ich mich fortpflanzen kann, und B, weil ich auch in diesem Umfeld meine Jungen aufziehen kann, dann ist das halt die größte Antwort, die Naturschutz haben kann. Und so einen persischen Leoparden auf der Kamerafalle festgehalten zu sehen, also das ist halt einfach ein, man kann es dann biologisch sagen, ist ein Indikator, das klingt natürlich ein bisschen schröde, aber es ist so, es ist halt ein lächelnder, wunderschöner Beweis, dass manches aufgeht und dass es einfach Regionen gibt, auf die man bauen muss und bauen sollte, weil es sind halt so die letzten Biodiversitätsfestungen, die die Welt halt braucht. Deswegen ist das toll.
Ja. Zauberhaft. Ich packe euch das auch in die Shownotes. Also ihr findet nachher ganz, ganz viele Links. Da guckt ihr euch alle an, wenn ihr euch ein bisschen was fürs Herz haben wollt. Tierbabys haben wir auch. Schönes Stichwort hast du gerade genannt, Ökosysteme. Wir haben zwei Lebensräume, die wir dieses Jahr ganz, ganz doll gefeiert haben. Waren einmal in Asien, einmal in Afrika. Wir fangen an mit Asien, mit Vietnam und Laos. Warum haben es die beiden Länder auf unsere Erfolgsliste geschafft?
Also weil die Grenzregionen Laos und Vietnam, also die zentrale Annamiten, oder das ist eine Bergkette, die ist unglaublich artenreich und der WWF ist da seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und wir haben da angefangen mit einer der ersten internationalen Projekte, die finanziert worden sind, damals von der Internationalen Klimaschutzinitiative, heute bekannt als IKI. Also jeder hat das irgendwie mittlerweile, hat das ja jetzt auch Rang und Namen gemacht. Und das waren so die ersten, die wir da so umgesetzt haben. Dann gibt es so eine zweite Phase und dann gibt es eine dritte Phase. Und also da bleibt man irgendwie auch dran. Und dann sieht man jetzt, nach diesen vielen Phasen, die da umgesetzt worden sind, mit dem WWF Laos, mit dem WWF Vietnam, mit unzähligen Partnern, vor allem auch mit Rangern vor Ort in der Fläche, dass diese Konzepte einfach aufgehen. Und der Erfolg an diesem großen Gebiet ist erstens, dass neue Schutzgebiete ausgewiesen worden sind. Das gibt es selten. Asien ist vergeben eigentlich. Es gibt nicht mehr die großen Ausweisungen. Wir hatten das eine Zeit lang nur mit der russischen Arktis oder auch im russischen Fernosten. Da sind wirklich nur Riesenflächen. Wir haben das leider aufgrund der politischen Situation so als Möglichkeit verloren, weiter in der russischen Arktis zum Beispiel zu arbeiten. Aber sonst so in Asien, gerade in Südostasien, noch Flächen zu einer Ausweisung zu bringen, das allein ist schon spektakulär und das ist so gelungen mit diesem Engagement. Und dann aber ist es auch so, dass wir man spricht oft in Südostasien von empty forests, also die sind leer. Manchmal ist es auch, wenn man in asiatischen Wäldern sind, ist es einfach still. Also es sind nicht Vogelstimmen oder dass man irgendwie wahnsinnig viele Geräusche hört, so wie wir das so vielleicht uns vorstellen, sondern die sind oft einfach, ich würde sie fast sagen, leer gefressen, weil einfach dort sehr viel, erstens auch in der Vergangenheit viel gewildert worden ist und einfach leergeräumt worden ist, aber weil man auch einfach viele Arten rausfängt mit sogenannten Schlingfallen für Buschfleisch. Also für eine, meistens so die Städte, die so in der Nähe liegen, dort wird einfach viel Buschfleisch angeboten und auch verkauft und genutzt und das absorbiert einfach die Arten aus diesen letzten wertvollen Waldbeständen. Und allein in dieser Projektlaufzeit ist so diese ganze Schlingfallenaktivität, ich glaube, um 95% gesunken, weil unzählige Ranger da in diesem unwegbaren Gebiet unterwegs sind und haben 120.000 Schlingfallen daraus gezogen. Also allein man fährt da ja nicht mit denen, ne? Das ist ja irgendwie das, vor allem das meiste ist zu Fuß oder mit Mopeds. Also ich habe mit manchen von denen so im thailändischen Kontext auch gearbeitet und gesehen, wie die sozusagen unterwegs sind und so. Das ist wirklich spektakulär und deswegen ist es auch wirklich einfach ein großer Erfolg zu sehen, dass diese Mischung aus, wir haben ein großes politisches Commitment, also wir sind so ganz oben auf dieser Skalierung zu sagen, okay, so ein Projekt, das geht auch mal zu internationalen Konferenzen, das nutzt die Umwelt, das Umweltministerium hier oder die Regierungen in den Ländern vor Ort, also sozusagen diese Ebene. Und dann ist aber runter zu deklinieren, zu sagen, ja, das geht aber auch in regionale Strukturen. Dann runterzubringen und sagen, wir sind in lokalen Strukturen, wir arbeiten mit den lokalen Partnern, wir arbeiten irgendwie mit den Rangern im Feld, wir sozusagen bilden auch neue Ranger aus, wir schauen, dass die sie gut ausgestattet sind. Wir arbeiten mit Wissenschaft und so weiter. Also dieses Konglomerat, dieses Orchester an Partnern, wenn das dann am Ende sozusagen einfach dahin führt zu sagen, hey, es hat wirklich einen Unterschied gemacht und der ist messbar, das ist nicht nur irgendwie Naturschutzfantasie, dann ist das schon einfach ein großer Erfolg. Und wie gesagt, das sind aber meistens die Erfolge, die halt einfach mit 10, 15, 20 Jahren einfach Engagement und Dranbleiben zu erzielen sind und nicht, weil wir jedes Jahr die Strategie ändern und denken, oh, wir haben eine neue Idee. Das ist einfach, da ist wirklich Kontinuität is everything.
Sehr gut, leitet auch wunderbar an unser nächstes Gebiet ein, in Unganisha. Das ist ein Gebiet in Tansania und Kenia. Da sind wir auch seit sehr vielen Jahren sehr aktiv. Und es ist dieses Jahr auch bei unseren Erfolgen mit dabei.
Ja, Unganisha, das ist eine spannende Geschichte, weil wir natürlich, das merkt man ja auch an Vietnam, Laos, also wir sind in so grenzübergreifenden Landschaften unterwegs, weil halt Arten machen halt jetzt nicht irgendwie an den Landesgrenzen halt. Deswegen ist es halt dort, wo das in solchen Grenzregionen ist, einfach wahnsinnig sinnvoll, sozusagen die Länder einzubeziehen, die in dieser Landschaft sind oder dafür verantwortlich sind. Und gerade Unganisha, also Tansania, Kenia ist ein super Beispiel. Ich fange mal mit dem Bild an. Ich glaube, also bei mir war das zumindest in meiner ganzen Kindheit wahnsinnig lebendig und ich glaube, selbst heute ist es bekannt. Wir kennen diese großen Wanderungen, die es so gibt, so die Serengeti und wo die Gnus und die Zebras zu Millionen einfach diesen Mara-Fluss überqueren. Und wir schauen ja dann oft auf diese Flusssysteme und wir denken, die kommen ja so von irgendwoher kommen die halt. Und diese Flusssysteme, die kommen aber einfach meistens von intakten Waldsystemen. Also weil dort sind die Rückhaltebecken dieser Flusslandschaften, weil nur dort sozusagen einfach nicht Wasser über erodierte Flächen einfach davon fließt, sondern es wird gehalten und wird sozusagen wieder haltbar gemacht von der Natur selbst. Und der Mara-Fluss oder auch andere Flusssysteme, die sind einfach hochrelevant, eben genau für diese großen Wanderungen, aber auch für diese intakte Landschaft. Und der WWF hat dort vor vielen Jahren angefangen, den Bestand, also das, was noch da ist, eine intakte Graslandschaft, aber auch an intakter Waldlandschaft zu nehmen und zu sagen, wie kann man das erhalten und wie kann man das wieder miteinander verbinden. Und hat angefangen, Bäume zu pflanzen. Allein in den letzten 12 Monaten, das ist jetzt 1 Million Bäume, die gepflanzt worden sind, mit vielen, vielen Partnern. Also sie uns unterstützen vom Privatsektor zu irgendwie institutionellen Zuwendungen, you name it. Also das macht der WWF nicht alleine, aber Bäume zu pflanzen und aber auch nicht nur einfach zu pflanzen, sondern zu gucken, was sind heimische Bäume, welche sind gut an den Klimawandel angepasst, welche können überhaupt gut diese Wasserspeicherfunktion wahrnehmen.
Und überleben auch.
Genau,
ne?
Welche sind relevant für die Arten, die dort vorkommen. Mhm. So, es ist ja alles ein feines Rädchen, was da aufeinander abgestimmt ist. Und es ist ein großartiger Erfolg, weil man einfach sieht, wie eben auch mit diesen gepflanzten Bäumen, wie auch alles wieder, also wie andere Sachen wieder zurückkehrt. Ne? Die Natur ist auch dann toll wieder zu erobern, wenn man ihr die Chance lässt. Und wie man einfach auch sieht, dass Dürreperioden irgendwie anders sozusagen durchlebt oder vielleicht resilienter durchlebt werden in der Landschaft, wo Bäume gepflanzt worden sind. Dass man aber auch sieht, dass gerade wo auch sich wieder gute Graslandschaften dann da auch wieder etablieren oder restauriert werden. Das dann meistens kommen dann ja die Grasfresser zuerst und den Grasfressern folgen die Pflanzenfresser. Also alles ist miteinander eins halt. Ja. Und dann sieht man, dass diese Landschaften einfach belebter sind und intakter sind und sie halt ihre Ökosystemfunktionen erfüllen können. Das ist ein super Erfolg. Was noch so ein größerer Erfolg ist, aber der ist vielleicht verbunden, weil man halt mal angefangen hat. Ne? Wir können ja auch endlos diskutieren, sollen wir es jetzt machen, sollen wir es nicht machen. Manchmal ist es einfach mal gut anzufangen und dann
einfach mal machen.
Ja, und dann, we can adjust. So, aber man muss halt mal machen. Und dann vielleicht auch zu sehen, halt die kenianische Regierung, die hat jetzt so eine Restaurationsstrategie, also so eine, ja, so zum Restaurieren oder Renaturieren festgelegt oder beschlossen und möchte 15 Milliarden Bäume pflanzen. Ja, und die Weltbank hat gesagt, sie geben da 400 Millionen US-Dollar mit rein, um das zu unterstützen. Ich sag nur, es ist diese Trittsteine zu schaffen, so die was ins Rollen bringen, das schafft einfach, macht einfach einen Unterschied. Und da ist Unganisha ein super Beispiel dafür, auf jeden Fall.
Ja. Und macht Mut. Das wollen wir auch mit dem heutigen Podcast machen. Ja. Mut machen, zeigen, es funktioniert ganz, ganz viel aktuell.
Ja, und das mal, also vor allem zuversichtlich zu sein. Ne? Wir sind natürlich auch dafür gemacht, so dieses Haar in der Suppe zu finden, so dieses große Aber. Und so, und dass wir nicht so in diesem Aber verhocken und da irgendwie auch einfach damit so viel Zeit verbringen mit diesen Abers, sondern dass wir halt sagen trotzdem, ne, und dass wir halt oder nichtsdestotrotz oder allen Widrigkeiten zum Trotz, aber das Aber ist, gibt es immer, aber dafür ist gar nicht so viel Zeit.
Ja, oder einfach mal starten und dann anpassen und nicht alles bis zu Ende denken und überlegen, welche Hürden können denn alle kommen in der Zukunft. Finde ich auch immer ganz wichtig. Einfach mal loslegen und dann lieber mal einmal gegen die Wand laufen und dann gucken, ah, ich muss doch vielleicht rechts rum.
Anstatt, und die Natur hilft uns. Ja. Sie nimmt es ja auch an. Es ist ja dann nicht mehr, wenn der den Rest macht die Natur ja selbst. Aber wir müssen halt so ein bisschen diesen Initiator, den müssen wir sein.
Ja. Ich möchte ganz gerne noch über für mich so ein bisschen das Naturschutzthema schlechthin sprechen. Der Amazonas.
Ja.
Weil es ist so für mich seit der Kindheit Amazonas, Naturschutz, wichtig, Lunge der Erde. Und für mich ist tatsächlich in meinem Kopf auch noch so ein bisschen verankert, Amazonas gleich Regenwaldzerstörung. Es ist ein Abwärtstrend. Das ist bei mir irgendwie in so einem Kopf. Aber tatsächlich reden wir heute in unserem Erfolge-Podcast auch über den Amazonas.
Ja.
Und das freut mich, dass ich vielleicht diese Konnotation heute mal ändern kann mit dir.
Mhm. Ja.
Deswegen.
Machen wir.
Ja, bitte.
Ich überleg gerade, wo ich anfange. Also. Es gibt ein Bild, so ist ein bisschen auch diese Idee entstanden, mal zu sprechen, was für Großartiges auch erreicht ist. Es gibt ein Bild, und da schaut man aus dem Weltall auf die Erde und kann den Amazonas-Regenwald sehen, weil er so groß ist. Das ist ARPA Comunidades. Es ist ein Riesenschutzgebietsnetzwerk von 100 Schutzgebieten und sind ungefähr 50.000 Menschen beteiligt, also vor allem Indigene, auch in indigene Territorien. Und es hat eine Fläche von 60 Millionen Hektar, das ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Und dieses Schutzgebietsnetzwerk, das hat sogar Bolsonaro überlebt und das will was heißen. Man sieht es, wie gesagt, man sieht es aus dem Weltall als ein Bollwerk gegen die Zerstörung. Und man sieht aus dieses Weltallbild, vielleicht kann man das irgendwo einblenden, jetzt im Podcast natürlich schwierig, aber man sieht sozusagen, wo auch diese
ganzen... Ich verlinke es wieder in den Shownotes.
Super, das wäre super. Also man sieht sozusagen jedenfalls diese auch so kleinen Brandnester, weil der Amazonas zu vielen Jahreszeiten brennt. Und man sieht aber, wie dieser intakte sozusagen Herzschlag da drin liegt und man und das gibt einem, finde ich, Hoffnung und Zuversicht. Das ist so besonders, dieses oder überhaupt ist es besonders, dieses ARPA Comunidades, weil das ein Beispiel ist, dass der Amazonas-Regenwald natürlich unfassbar unter Druck ist, wie du gesagt hast, und ich möchte auch diesen Druck auf gar keinen Fall damit lockern, zu sagen, ach ja, es sieht alles gut aus.
Ja. Weil, jetzt passt wieder alles, jetzt können wir weitermachen.
Jetzt, ne? Genau, so das ist die Gefahr, wir sind ja auch so ein bisschen, wir sind ja da auch manchmal auch so ein bisschen phlegmatisch. Der Druck ist schon weiter hoch. Man sieht aber, dass was geschafft wird und was jetzt auch durch die letzten, ne, also Klimakonferenz und letztes Jahr Biodiversitätskonferenz, wo es ja ganz viel war, sozusagen, man hat gesagt, so die Köpfe für das Volk, ne, also wo ganz viel auch indigenen Vertretungen da waren, dass es einfach eine andere Stimme bekommt, ne, es passiert nicht mehr einfach nur irgendwie so im Stillen, sondern dass man sagt, hey, es gibt da einfach Schutzgebiete und wir haben das irgendwie erreicht und das ist vor allem auch für die Indigenen und dort, wo wir halt indigenen Naturschutz haben oder sogenannten locally led conservation, also wo der einfach gemeindebasiert ist, ist halt am erfolgreichsten. Und das ist so ein Beispiel, wo man einfach wahnsinnig eindrücklich erkennen kann, so was das einfach, was große Erfolge machen. Und ARPA ist vor vielen, vielen Jahren, ich glaube mittlerweile Jahrzehnten, von unserem deutschen Entwicklungsministerium mit losgetreten worden. Der WWF war da stark mit drin. Es ist auch da wieder Jahrzehnte her. Die Weltbank ist eingestiegen. Mittlerweile sind da viele Partner mit drin. Und heute ist es sozusagen ein großes repräsentatives Erfolgskonstrukt, was eben auch gerne auf Konferenzen und so weiter ja auch nochmal gelauncht wird oder erweitert wird. So, das ist sicherlich toll. Was ein weiterer toller Punkt ist, das habe ich aber erst auch gelesen in der Vorbereitung auf den Podcast hier, ist, dieses Jahr einen Rückgang gab der Entwaldung im Amazonas, im brasilianischen Teil des Amazonas, ich glaube um 11%. Das ist der niedrigste Stand seit 2014. Das ist eindrücklich. Es ist, was so traurig ist, dass ich halt glaube, es ist halt ein großer Unterschied, ob Bolsonaro an der Macht ist oder Lula. Und man sieht halt, dass das einen Unterschied macht. Und man sieht dann immer diese sinuskurvenartigen Verläufe, je nachdem, wer da gerade das Sagen hat. Aber jedenfalls, also jeden sozusagen Reduktions- zumindest Periode oder Legislaturperiode, die muss man halt mitnehmen. Aber das ist natürlich wahnsinnig großartig. So, das ist schon echt... in dem Ganzen, was alles eingerissen wird dieses Jahr und eingerissen wurde, man denkt, nee, eben nicht, doch nicht überall.
Genau. Und eine Sache, die du auch gerade schon so leicht angedeutet hast mit der Weltklimakonferenz, da wurde ja bekannt gegeben, dass es einen Tropical Forest Forever Facility geben wird, ein Regenwaldfonds, der wurde schon angekündigt, jetzt ist er da und von diesem Fonds werden ja auch noch 20% die Indigenen zumindest mit unterstützt, den Regenwald zu erhalten. Wie erging es dir, als du das gehört hast?
Das ist großartig. Also da gab es ja auch viele Abers, wie immer, aber das ist insofern so großartig, weil endlich mal jemand und in dem Fall Brasilien einen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, einfach mal machen. Da waren wir ja gerade schon mal. Und dass das natürlich so einfach nicht ist und das sind natürlich wahnsinnige finanzielle Commitments, das ist schon klar. Und dass die ganze Finanzstruktur und Architektur dahinter ist echt kompliziert, da reicht die Zeit jetzt nicht. Aber,
aber dafür haben wir auch einen Podcast.
Ja, das ist super. Da gibt es auch Menschen, die können das wesentlich besser erklären als ich. Aber was, glaube ich, die Zusammenfassung ist, ist, dass Staaten, vor allem Tropenwaldstaaten, dafür belohnt werden, ihren Wald stehen zu lassen, anstatt ihn abzuholzen oder abholzen zu lassen. Und weil alles, was wir da auch besprechen, also Naturschutz kostet einfach auch Geld. Es ist ja nicht mehr der Käseglocken-Naturschutz, wo wir was drüber stülpen und sagen, so, das ist jetzt geschützt und uns interessiert der Rest nicht, sondern natürlich alternative Einkommensquellen zu schaffen, Alternativen zum Ressourcenhunger zu schaffen und irgendwo auch zu sehen, nicht, dass wir sagen, ach ja, die Industrienationen, wir haben ja allen Anspruch und alles Recht auf Konsum, aber ihr da im globalen Süden, das wäre schon super, wenn ihr ein bisschen leiser tretet und schützt immer euren Wald, aber wir können leider nicht. Das ist natürlich so ein bisschen so ein, was dahinter steckt, jetzt kommt es vor allem darauf an, dass es gut gemacht wird, zu sagen, nee, wir sind da gemeinsam verantwortlich, aber ihr habt den Wald nun mal und wir sind aber mitverantwortlich, indem wir das auch finanziell mit unterstützen. So, und Deutschland hat ja auch jetzt da irgendwie mal nach einigem Hin und Her und einiger Peinlichkeit, das darf man ja auch in so einem Erfolgspodcast mal kurz sagen, hat er dann auch irgendwie geplätscht und ich glaube, dass das jetzt schon auch eine starke, hoffentlich Sogwirkung hat, zu sagen, okay, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr Geld in dieser Facility zusammen und dann kommt es vor allem jetzt darauf an, dass es, wie gesagt, gut in der Architektur funktioniert, damit dann auch die Indigenen, wie du es gesagt hast, und aber auch die Tropenwälder an sich da wirklich auch gut rausgehen damit.
Ich finde, du hast gerade einen perfekten Teaser gemacht für den Podcast, den ich aufgezeichnet habe mit unserer Klimachefin und unseren Lateinamerika-Boss, nämlich den Sonderweg von Deutschland beim TFFF. Ich verlinke euch den auch ebenfalls in den Shownotes. Super. Hört da sehr, sehr gerne rein. Da gehen wir nochmal genau darauf ein, was da so passiert ist und welche Bedeutung das alles hat. So, jetzt haben wir das ganze Jahr durchgesprochen. Jetzt nochmal die Highlights für dich rausgesucht. Wie geht's dir so, wenn du jetzt zurückschaust, was war für dich das bewegendste Highlight, der stärkste, emotionalste Moment im Bereich Naturschutz aus den letzten 12 Monaten?
Also ich nehme mal zwei. Ich habe einen Moment, der ist gar nicht so ein Moment, und das ist eher ein Zustand. Ich habe einen Zustand und der ist, ich fühle mich, I feel thankful. Also ich bin dankbar. Ich bin dankbar, nicht weil ich das jetzt sagen muss, ich bin dankbar, dass es ganz, ganz viele Unterstützerinnen, Unterstützer und Partnerinnen, Partner gibt, die uns einfach weiter irgendwie den Rücken stärken und die an uns glauben und die sagen, hey, mein Investment, meine finanzielle Unterstützung, die ist bei euch gut angelegt, macht was draus und das machen wir. Dass nicht alle sozusagen dem irgendwie polarisierenden Trend folgen und uns damit auch so ein bisschen aus dieser reaktiven Ecke mit rausholen, aus der wir dringend raus müssen, die uns helfen irgendwie, dass wir nicht nur immer uns rechtfertigen, warum braucht's Naturschutz oder Klimaschutz und Transformation, sondern die das auch als ein absolutes Selbstverständnis ansehen, zu sagen, das muss passieren. Also ich bin wirklich dankbar, dass da ganz viele hinter uns stehen und mit uns stehen, die uns finanziell unterstützen, die uns mit einer Stimme unterstützen, die uns irgendwie einfach weiter zurufen, hey, go, go, go. Mhm. Das ist so eine Sache, dass ich das spüren kann und dass mir das wahnsinnig viel bedeutet und vor allem eine Wirksamkeit irgendwie auch im Naturschutz weiter möglich macht. Mein großer persönlicher Highlight-Moment, da muss ich jetzt ein bisschen persönlich werden. Wir hatten ein Sommerfest mit dem WWF und es an diesem Sommerfest kam die Meldung, dass eben dieses WTO-Abkommen zertifiziert ist. Und vor mir stand die Person, die das seit Jahrzehnten mitverhandelt hat und die stand tränenüberströmt vor mir, weil ich glaube, das war die Nachricht, die hat sozusagen alles gezeigt, was sie persönlich, aber auch mit Teams und mit Verhandlungen und mit Intelligenzreingabe da erreicht hat und man hat gesehen, sie schaut aufs Handy und sie bekommt sozusagen von diesem ganzen Verhandlungsteam, von dieser Delegation, bekommt sie diese Message, dass es durch ist und dieses Gefühl, also ihr zuzusehen, wie sie sich sozusagen einfach in Freude aufgelöst hat, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, sind wir großartig. Das war so mein persönliches Highlight, wo ich gedacht habe, wir können echt was wuppen, das ist schon toll. Und da manchmal beiwohnen zu dürfen und das beobachten zu dürfen, das erfüllt mich mit absoluter Motivation. Und das ist auch der Treiber, auch fürs nächste Jahr da jetzt rauszugehen. Bisschen jahresendmüde wie alle, aber mit auch Kraft zu wissen, da es geht eine Menge.
Gibt es denn etwas in 2026, worauf du dich freust? Wo du sagst, so, darauf freue ich mich oder das erwarte ich oder das sind meine Hoffnungen vielleicht auch?
Ach, ich freue mich drauf, weiter dagegen zu halten, aber das ist mein Naturell. Ich denke mir halt, ja, okay, come on, bring it on. Da habe ich schon noch ein bisschen Kampfgeist in mir und da habe ich schon noch auch ein bisschen, da ich noch einiges irgendwie so, finde ich, was wir als Organisation, als Netzwerk so zu bieten haben, zu sagen, so manche, auch manchen, ich muss es mal so deutsch sagen, manchen Mist einfach aus der Welt zu räumen, zu sagen, das ist einfach so nicht korrekt und das irgendwie auch besser zu machen. Also ich freue mich auf das, mich da nicht kleinkriegen zu lassen oder die Organisation, für die ich ja hier auch stehe, das bin ja nicht ich alleine. Mhm. Ich freue mich drauf, dass jetzt manche Sachen, die jetzt in dem Jahr einfach auch als Abkommen ratifiziert worden sind, zu sehen, wie die in die Umsetzung, jetzt wird's ja spannend, jetzt müssen die umgesetzt werden. Also
jetzt wird's gemacht.
Auf dem Papier hilft jetzt noch nichts, ne? Aber das ist schon mal toll, aber jetzt das in die Umsetzung gehen zu sehen, ach, ich freue mich so weiter, auch mit anderen Netzwerkpartnern, das finde ich wahnsinnig inspirierend, das ist, finde ich, die Schönheit dieses Netzwerkes, dass wir in all diesen vielen Ländern aktiv sind, weiterhin aus diesen unterschiedlichen Perspektiven einfach zu gucken zu können, so wo ist große Naturschutzwirksamkeit möglich, wo muss man sie einfach auch nur bewahren, weil sie schon da ist, dass sie nicht wieder zusammenfällt und wo macht man da neue Türen auf, die man halt aufmachen muss, damit es weitergeht und damit wir da halt irgendwie nicht zurückfallen in der durchaus herausfordernden Situation.
Katrin Samson, Vorständin Naturschutz, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für alle deine ganze Expertise und alles, was du hier mitgenommen hast. Ihr habt mitgehört, wie ihr uns unterstützen könnt. Es geht auch auf anderem Wege. Abonniert sehr gerne den Podcast, verbreitet ihn, macht uns bekannter und macht unsere Stimme lauter da draußen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Start in das neue Jahr und wir hören uns. Wir sehen uns.
Ich danke dir sehr. Nicht unterkriegen lassen. Schön aufstehen und laut sein.
Weitermachen. Einfach machen. Weitermachen, einfach machen.
Nicht still sein. Seid nicht leise.
Dankeschön. Ciao.
Ich danke euch. Ciao.